Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Hallo Müller. Ja, hallo, schön wieder dabei zu sein.
Und Matthias Beck.
Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ja, wir wollen uns heute unterhalten. Wir haben ja schon viel gehört über den CIO und was er so macht. Über die Thematik muss man nicht auch ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man im Organ ist oder Einfluss auf die Unternehmen hat, dass man nicht selber in eine Haftung kommt?
Ja, Matthias, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Wie kommt es, dass du noch auf freiem Fuß bist und nicht verarmt, trotz deiner Tätigkeit?
Ja, in der Tat, die Frage ist eine berechtigte und hat ja auch schon einige um Hab und Gut gebracht, nämlich die Haftung, die ja in der Organstellung nochmal ein Stück weiter gefächert ist. Also da hat man selbstverständlich die Insolvenzantragspflicht und wenn man die entsprechend nicht einhält oder verschleppt, dann ist man in vielfältigen Problemen. Im Organ hat man im Zweifel dann auch noch weitergehende Haftungsthemen, also die Haftung des Geschäftsführers auch gegenüber Gesellschaftern.
Vertragspartnern. Möglicherweise, ne?
Möglicherweise. Selbstverständlich dann Haftung, wenn man gegen Geschäftsordnung verstößt. Also das ist eine ganze Bandbreite, die dann auch teilweise ja im Konflikt steht mit gesetzlichen Pflichten eben nicht. Aber zum Beispiel, wenn man ein Insolvenzantragsrecht hat, ja, aus drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag zu stellen und das tut als Geschäftsführer, als CIO, dann kann es gleichzeitig eine Haftung auslösen in Richtung der Gesellschafter, die dann sagen können, der hat die Anteile entwertet. Bei einer Pflicht ist es was anderes, da muss man.
Da muss ich natürlich dann fragen, das ist richtig. Aber man ist ja natürlich dann schon ja in der Konstellation tätig, wo es immer ist man nah dran, ja, in den Fällen dann, dass die Insolvenzantragspflicht besteht. Klar, die muss man überwachen. Und man muss ja trotzdem gucken, dass man die Aufträge erfüllt, weil ich sage mal, die Haftung zu vermeiden als solches, schwer genug, aber das kriegt man ja hin oder kann man hinbekommen, wenn man aufpasst und gut beraten ist, aber gleichzeitig muss man ja auch einen Job machen und wird nur wieder gefragt, wenn man auch, sagen wir mal, regelmäßig dann aus Sicht der Gesellschaft oder vor allem der Banken da Ergebnisse liefert, die haben wollen. Und da ist ja möglicherweise ein Stück weit das Problem, also beim Unterschied zwischen Theorie und Praxis praktisch. Ne?
Also man darf natürlich nicht sich von der Haftung wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren lassen und nichts mehr tun. Man muss es halt managen. Das ist im Wesentlichen regelmäßiger Liquiditätsstatus, um Zahlungsunfähigkeit auszuschließen und als zweite Komponente wegen der Überschuldung eben eine Fortbestehensprognose, die ja Teil des Sanierungsgutachtens ist. Und in dem Rahmen muss man, wie es so schön heißt, das Ohr auf den Gleisen halten, aber gleichzeitig dann die entsprechenden Veränderungen vorantreiben, sei es Schließung von Bereichen, Mitarbeiterabbau, Eliminierung von Verlustbringern, Erschließung neuer Märkte, auch das kann man natürlich im Idealfall schaffen. Also alle die Maßnahmen, die notwendig sind, aber man darf auf keinen Fall das Thema Insolvenzantragspflicht aus den Augen verlieren, sowieso als Organ. Aber auch wenn man als Generalbevollmächtigter nicht im Organ ist oder selbst wenn man nur Berater ist, darf man das nicht aus den Augen verlieren. Denn der BGH hat ja die Pflichten des Beraters verschärft, also sogar eines nicht restrukturierungserfahrenen Beraters verschärft. Und wie sehr man dann selbst ins Feuer kommen kann, wenn man hier in diesem Umfeld unterwegs ist, ist natürlich klar.
Ja, das ist sicher richtig, weil ja Ihre Rolle auch gerade die eine ist, dass Sie ja da entscheiden. Sie sind nicht im Hintergrund, sondern Sie sind ja die Person, die nachher entscheidet, was gemacht wird, egal ob im Organ oder außerhalb. Und damit ist man natürlich da immer in der Verantwortung. Was mich interessieren würde, einfach in der Praxis, wie man damit umgeht, weil Sie müssen sich ja auf Informationen verlassen. Wenn ich die Insolvenzantragspflicht beachten will, dann bin ich ja wirklich angewiesen darauf, dass im Unternehmen dann Mitarbeiter mir Daten melden und so weiter. Was tun Sie, um sicherzustellen, dass die Datenbasis dann auch passt? Gibt es da irgendwas, worüber wir uns austauschen können? Weil das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass ich wirklich eine belastbare Datenbasis
habe. Also im Grunde genommen muss doch gerade am Anfang das Fundament gelegt werden für einen laufenden Reporting-Prozess. Das heißt, am Anfang stelle ich mir vor, nimmt man sich relativ viel Zeit, um die Dinge zu analysieren, das zu justieren und festzulegen, gemeinsam mit den Mitarbeitern des Unternehmens, welche Daten in dieses Reporting dann einfließen sollen, dass du am besten tagesaktuell erhältst, oder?
Tagesaktuell, aber mindestens wöchentlich. Nein, man muss mit den Mitarbeitern, die dafür die Verantwortung tragen, zusammen das Thema verstehen, wie der Prozess läuft. Das heißt, habe ich einen Prozess, der richtig aufgesetzt ist und aus validen Datenquellen sich speist? Das ist ganz entscheidend, weil nur einfach Daten, die im Unternehmen, und natürlich ist auch die Persönlichkeit des Mitarbeiters wichtig, man kriegt ja schon ein Gefühl, ob es ein vertrauenswürdiger Mensch ist, der seinen Job ernst nimmt und der auch Wert darauf legt, dass das richtig ist, was er tut. Aber man muss natürlich sich darauf ein Stück weit verlassen, aber auch zumindest den Prozess so weit verstanden haben, dass man weiß, das, was man an Daten bekommt, ist ausreichend, um eine Insolvenzantragspflicht auszuschließen oder eben festzustellen.
Weil die Erfahrung ist ja, die ich habe zumindest, ich denke, Herr Müller, Ihnen geht es auch so, dass gerade die Firmen, die in die Schieflage kommen, ja oft relativ ungepflegt mit den Daten umgehen und eben gerade diese Dinge nicht monitoren oder so gut monitoren können, die man eigentlich monitoren müsste. Das ist ja nicht immer so einfach.
Es ist natürlich ganz schwierig. Also wenn Sie in ein Unternehmen kommen, wo einfach nur Berge von Papier in der Ecke liegt und nirgends ist was gebucht, dann wird es natürlich extrem schwierig. Aber viele Unternehmen haben Daten in der EDV schlummern, die sind da drin, es kann sie nur keiner auswerten. Da hat man die Möglichkeit, wenn man im Datenbergwerk dann gräbt, das heißt, man lädt sich große Datenmengen runter und hat Auswertungswerkzeuge, mit deren Hilfe man dann das ganz gut auswerten kann. Im Zweifel muss man halt sowas einführen, wenn das Unternehmen das nicht hat. Auch für die Analyse von Verlustbringern und Ähnlichem, um weitere Maßnahmen festzulegen, aber vor allen Dingen eben für den Cashflow.
Das Thema Haftung, wir haben uns jetzt instinktiv auf Insolvenzeröffnungsgründe und alles, was mit Insolvenz oder Folgen der Insolvenz zu tun hat, gestürzt und daran gedacht. Haftung hat doch aber auch noch andere Aspekte, gerade wenn der CAO in einer Organstellung ist. Also Haftung kann doch auch aus steuerlichen Quellen drohen, denn eine Steuerverkürzung begeht ja nicht das Unternehmen, sondern ein Mensch.
Absolut, also ich hatte ja Gott sei Dank in Afrika das Problem mit der Steuerhinterziehung und war nur Generalbevollmächtigter in dem Falle, aber erstmal super nervös, ob in Deutschland alles in Ordnung war mit diesem speziellen Sachverhalt. Gott sei Dank war das der Fall. Aber in Afrika wurde massiv Lohnsteuer hinterzogen und das hat dann auch in einer Außenprüfung dort zu einer riesengroßen Steuernachforderung geführt. Und in diesen Fällen muss man sehr genau schauen, inwieweit man natürlich hier in auch eine steuerliche Haftung reingerät, insbesondere wenn es um Deutschland geht. Da war es ja noch ein Stück weit weg, aber in Deutschland ist dann Selbstanzeige.
Wobei die Gefängnisse in Afrika sollen auch nicht besonders wohnlich sein.
Aber man muss ja nicht unbedingt dahin fliegen.
Ach so, das ist, da kommt da so schnell nicht rein. Interessant ist aus meiner Sicht natürlich auch die Frage, wie gehe ich mit Vertragspartnern um? Das Thema Eingehungsbetrug, das ist ja auch, das hört sich jetzt so hart an, aber ich muss ja dann auch darauf achten. Einerseits will ich, dass es vorangeht. Das kann ich, dafür muss ich Verträge schließen, da muss ich Aufträge reinholen, muss ich alle möglichen gegenseitigen Verträge in Gang bringen, weil sonst geht es nicht voran. Aber wenn es dann doch nicht vorangeht, das sind ja auch ganz, ganz spannende Themenfelder.
Die Zahlung für den Vertragspartner muss letztlich in der Planung für die Fortbestehensprognose enthalten sein. Wenn ich was abschließe, von dem ich Stand Planung heute nicht weiß, wie ich es bezahlen kann, dann habe ich ein Problem, in der Tat.
Na, da muss man, so einfach ist es ja.
Also einfach nur Optimismus verbreiten funktioniert nicht.
Funktioniert eingeschränkt, bis man dann halt Haus und Hof verloren hat.
Das ist richtig. Ja, also ich glaube, da haben wir schon uns ein paar Aspekte angeschaut. Es gibt sicher noch viel mehr Behaftungen in dem ganzen Umfeld. Sanierung, Restrukturierung kann man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe machen. Das machen wir aber nicht, sondern wir gucken eigentlich, was wir machen können nach vorne. Trotzdem war es wichtig, uns dem Thema mal zu nähern heute in dieser kurzen Folge. Ja, vielen Dank, Herr Beck, dass Sie wieder da sind. Vielen Dank, Herr Müller.
Ja, danke, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.